Also vielleicht mache ich mal so, dass ich die Formalien schon abhandle. Dann haben wir das gehabt. Ja. Also ich fange da mal an mit den Tutoraten. Es ist ein Tutorat für Philosophen vorgesehen, nämlich so ein 10 ECTS-Punkte-Tutorat für 10 ECTS-Punkte Studienleistungen oder Prüfungsleistungen. Und das findet donnerstags von 12 bis 14 Uhr statt, Breisacher Torraum 107. Und der Tutor ist Stefan Klees, steht ja auch im kommentierten Vorlesungsverzeichnis. Und Studierende, die also gerne diese Studien- oder Prüfungsleistungen haben wollen, die sollten eigentlich zu diesem Tutorat gehen. Dann ein Tutorat für Theologen, donnerstags 14 bis 16 Uhr, jedoch diesen Donnerstag um 14.30 Uhr. Und der Tutor ist Herrn Herrlach, der vielleicht jetzt etwas zu seinem Tutorat sagen kann. Jakob. Ah. Macht an. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen in diesem Raum gewöhnen. Ne?
So, hören Sie mich? Ja. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jakob Heller. Ich werde, wie Herr Hunden gesagt hat, das Tutorat für die Theologen leiten und möchte Sie dazu wirklich ganz herzlich einladen. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist, dass wir im Laufe der letzten Jahre immer wieder feststellen mussten, dass gerade die Theologiestudierenden ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Vorlesung haben. Und das Tutorat soll deswegen die Vorlesung einfach begleiten, um Ihnen so den Einstieg in die Philosophie zu erleichtern. Also wir werden keinen zusätzlichen Stoff behandeln, sondern wir werden versuchen, den Stoff der Vorlesung einfach nochmal zu wiederholen, auf Ihre Fragen einzugehen, Sie auf die Weise auch vorzubereiten auf die Prüfungen, die Sie vielleicht jetzt am Semesterende oder im nächsten Jahr am Semesterende dann in Religionsphilosophie ablegen werden. Und so ein bisschen versuchen, diese Philosophievorlesung auch in Ihrem Theologiestudium zu verankern. Also ein bisschen nachzuprüfen, was hat das eigentlich mit Ihrem Theologiestudium zu tun. Ich lade Sie ganz herzlich ein, dass Sie dazu kommen, auch wenn das keine Pflichtveranstaltung ist. Es ist in Ihrem Sinne, dass Sie kommen. Es ist Ihre Möglichkeit, sich gut in die Philosophie einzufinden, ganz pragmatisch auch später eine gute Prüfung zu machen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen.
Danke, Jakob. Jetzt haben wir das Problem nur teilweise gelöst. Wir haben zwar das Kabel, aber der Beamer muss noch angeschlossen werden. Gut. Da sieht man, kann zwar fleißig immer studiert haben, aber damit schlägt man sich nicht immer in alle Situationen durch. Okay, da gehe ich mal mit den Formalien weiter. Also die Teilnehmersliste. Ich lege nachher einige Teilnehmerliste da auf dem Tisch. Und jeder, der einen Nachweis haben will, also Sitzschein, Studien- oder Prüfungsleistung, soll er sich in diese Liste eintragen. Ja, also das Prinzip ist eigentlich, wenn Sie einen Sitzschein haben wollen, dann muss ich in irgendeiner Weise nachweisen können, dass Sie hier waren. Und das tue ich dann über diese Listen. Gleichzeitig müssen die Philosophen, aber auch die Erasmus-Studenten, die gerne also diese 3 ECTS oder auch 10 ECTS-Punkte haben wollen, Protokollen ausfüllen. Das ist ja schon eine bewährte Praxis. Diese Protokollen brauchen nur einen Umfang von ungefähr 300 Wörter zu haben. Das ist also nicht viel. Die haben einen pädagogischen Zweck, damit sie für sich selbst nach der Veranstaltung diese noch mal kurz auf den Punkt bringen. Und die sollen sie dann einreichen vor der nächsten Vorlesung. Ich wiederhole, vor. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Hintergrund, weil die Vorlesung wird aufgenommen und die wird nach einer Woche ins Netz gestellt. Ja, ich meine, ich kann auch alleine zu Hause vor ein Kamera, aber das mag ich nicht so. Übrigens will ich auch euch gerne die Gelegenheit geben, auf das, was ich vorbereitet habe, zu reagieren. Und ich glaube, es geht ja um philosophische Kontroversen, dass wir das auch ein bisschen praktizieren sollen, hier in dem Veranstaltungsraum. Das heißt, Formulare können Sie abholen, wie auch abgeben bei Frau West-Hagemann im philosophischen Seminar, also Raum 1071, glaube ich. Ich weiß aber nicht sicherlich. Und Sie dürfen da, ich muss mal so sagen, diese Teilnehmerliste, habe ich noch vergessen zu sagen, Sie dürfen zweimal fehlen. Aber für diese Protokollen, die müssen Sie nachholen. Ja, ich bin streng. Naja, es geht ja letztendlich um Wissensvermittlung. Und ich muss in irgendeiner Weise garantieren, dass das Wissen auch vermittelt wird. Und ich kann das eigentlich nur so auf diese Weise tun. Das hört sich dann vielleicht ein bisschen streng an. Und es ist auch schade, dass ich das immer so am Anfang der Vorlesung sagen muss. Aber naja. Okay. Also die zur Beruhigung. Die Theologen brauchen sich nicht in der Liste einzutragen. Und auch nochmal zur Beruhigung. Die Vorlesungspläne, die werden immer in Klicks angeboten. Ja, also Sie können vorher, und ich versuche das dann so am Sonntagabend oder Montagmorgen also in Klicks bereitstellen zu lassen. Da können Sie also den Vorlesungsplan sehen, wie auch die Texte und Slides, die ich hier präsentieren werde. Ja? Und da gibt es ein Passwort. Und jetzt überlege ich mich, ob ich das so jetzt öffentlich sagen kann. Ich glaube, dass ich das nicht tun kann. Und deshalb, das Passwort können Sie über das Sekretariat kriegen. Oder einer fragt mir nachher, weil das wird ja ins Netz gestellt und da kriegen wir Probleme mit Rechten, die auf Texte sind. Also ich kann quasi nur Texte ins Netz stellen, wenn die für eine beschlossene Gemeinschaft sind. Wenn ich jetzt das Passwort also öffentlich mache, kann jeder diese Texte einsehen. So soll es nicht funktionieren. Also wir können auch so tun, dass ein oder zwei mir das nachher fragen und die sind dann die Botschafter, die das so weitergeben. Aha, jetzt haben wir Licht. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Also auch hier müssen wir noch das Ideal finden, dass Sie schreiben können und Sie gleichzeitig auch lesen können. Wäre das jetzt so eine gute Mitte? Bitte?
Steht da Begrüßung 2020.
Und? Ist noch weit weg? Oh nee, das war letztes Jahr. Naja. Ich würde mich da jetzt nicht durch aus der Kurve fliegen lassen. Also, ich fange jetzt an mit einigen Informationen. Einige habe ich ja schon gegeben. Wichtig ist jetzt noch, dass am kommenden Mittwoch ein Gast des Philosophischen Seminars aus Toronto, Professor Picavet, einen Vortrag halten wird über ein Thema, das direkt mit unserem Thema verknüpft ist, nämlich fröhliche Wissenschaft, quodlibetale Disputationen in der mittelalterlichen Universität. Und ich werde gleich im Anschluss mal deutlich machen, weshalb das für uns eigentlich an interessantes und spannendes Thema ist. Also Mittwoch, den 20. kommenden Mittwoch um 18 Uhr in Raum 1199. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt dann die Formalien gebe, sodass ich lange auf dieses Bild schauen konnte. Also prägen Sie sich das ein, weil ich werde jetzt ein anderes Slide vorführen. Jetzt fangen wir also mit der Vorlesung an. Also als Motto wie ich das ja bis jetzt immer in der Vorlesung gemacht habe, habe ich eine Behauptung von Alfred Ayer genommen, dass es eigentlich keine philosophische Kontroversen gibt, zumindest keine fundamentale philosophische Kontroverse. Alle philosophische Kontroverse können gelöst werden. Ich habe diese Passage in der letzten Vorlesungsreihe besprochen. Ich selbst jedoch bin einer anderen Meinung zugetan. Es gibt nicht nur philosophische Kontroversen, das kann man ja so feststellen, wenn man mal kurz durch die Bibliothek geht. Nein, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt sogar unauflösbare philosophische Kontroversen. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass das gerade die Eigenart der Philosophie ist, nämlich, dass sie sich mit Themen beschäftigt, die nie gelöst werden können. Und das zeigt ja auch die Geschichte der Philosophie. Und vielleicht bin ich hier ein bisschen historisch bevorurteilt, da ja mein Forschungsgebiet im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit liegt. Und da spielte die Kontroverse eine unheimlich wichtige Rolle. Die war dort sogar institutionalisiert in der sogenannten Disputation. Also kann man wohl sagen, das wichtigste Element oder die wichtigste Form des wissenschaftlichen Austausches in den ersten 400 Jahren der Universität. Sie wissen, die Universitäten wurden so im 13. Jahrhundert gegründet und bis ins 17. Jahrhundert, eigentlich sogar bis ins 18. Jahrhundert, war die Disputatio die wichtigste Plattform, wo Ideen ausgetauscht und getestet wurden. Also ganz anders als heute präsentiert ein Prof an der alten Universität seine These nicht in einen Vortrag oder in einer Vorlesung, sondern in der Lösung einer Frage, die Gegenstand einer Disputation war. Ich gehe jetzt mal kurz darauf ein und die relevanten Texte werde ich dann nachher, also die eine nach den anderen präsentieren. Weil ich dachte, vielleicht muss ich am Anfang nicht gleich immer so Texte dazwischen schieben, damit wir jetzt ein bisschen im Schwung kommen. Ne? Also Disputation, Gegenstand einer Frage. Und Sie sehen, dass bereits Aristoteles, also dann sind wir in der Antike, aber auch Boethius, da sind wir so fast am Anfang des Mittelalters, sich gefragt hatte, was überhaupt Gegenstand einer Auseinandersetzung sein kann. Man hatte nämlich festgestellt, dass nicht über alles diskutiert werden kann. Und Fazit, wir werden uns nachher einen dieser Texte anschauen, Fazit war, dass der eigentliche Gegenstand immer ein sogenanntes Dubitabile sein muss. Etwas, das in der Tat sowohl Argumenten für als Argumenten wider hat und wo man also schauen muss, welche jetzt die beste sind, die Argumente für oder die Argumente wider. Dieser Gegenstand hat deshalb auch immer eine ganz bestimmte Form, eine ganz bestimmte linguistische Form. Und im Lateinischen beginnt die meistens mit utrum. Also zum Beispiel utrum anima sit forma corporis, ob die Seele jetzt Form des Körpers ist. Also wie das Utrum angibt, kann man also bei dieser Frage sowohl für, dass in der Tat die Seele Form des Körpers ist, oder wider argumentieren. Man kann das also bestätigen oder verneinen. Also in der klassischen Disputation, und das ist auch eigentlich die Form des wissenschaftlichen Austausches oder des wissenschaftlichen Problembehandels, wie Aristoteles das vorschlägt. In der klassischen Disputation versucht man immer, also den Gegenstand auf eine solche Form zu bringen, wobei dann die Besprechung so aussieht, dass man die Argumenten für abwägt. Klassisch heißt das immer die Argumenten quod sic, also dass der Fall ist, dass die Seele und so weiter. Oder die Argumenten quod non, dass nicht der Fall ist. Und diese Argumenten werden dann immer mit Standpunkten von anderen Philosophen oder aus der Tradition begründet. Und nachdem so dieses Dilemma aufgezeigt ist, entwickelt der Prof oder der Magister sein Instrumentarium, um diese Frage zu lösen. Und widerlegt er dann anschließend die Argumenten quod sic, also die affirmative Argumenten, wenn er selbst eine negative Antwort gegeben hat. Das passierte auch in der Klasse, also im Unterricht. Und da werden Sie staunen, dass ein großer Teil des Unterrichts so aufgebaut war, dass der Prof den Studenten eine Frage gab. Also der würde zum Beispiel kurz einen Text von Aristoteles auslegen und würde dann den Studenten eine Frage geben. Also technisch heißt das eine Questio assignata. Assignata, also der Student kriegt eine Questio, die er dann beantworten muss. Er ist also Respondens von dieser Questio. Und das ging meistens so vor, dass also Student A kriegt die Questio und dann die Argumenten für und wider wurden von anderen Studenten geliefert. Und nachdem die Studenten anderen also die Argumenten für oder wider gegeben hat, musste der Student A dann eine Lösung geben, also die Antwort auf diese Frage. Und nachdem er diese Lösung gegeben hat, fingen die anderen Studenten an, gegen diese Lösung zu opponieren. Das waren die sogenannten Opponentes. Und jeder Student musste, sein Studium erfolgreich abschließen zu können, eine bestimmte Anzahl von auftreten als Opponents oder Respondents. Und nicht nur also in der Klasse, aber auch wenn die großen Professoren ihre Disputationen hielten. Und mehr offiziell, also die großen Disputationen, das waren sogenannte Disputationes quod libertales, und das ist auch, woher Picave am Mittwoch drüber sprechen wird. Also übersetzt heißt das, die Auseinandersetzungen über jedwedes Thema, quod libet, was du auch nur willst. Und die waren meistens so, dass ein Prof an der Uni sagen konnte, und meistens geschah das vor Weihnachten oder in der Fastenzeit, der stellte sich dann so zur Verfügung der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die ihm dann Fragen stellen konnte. Und er kriegte dann quasi die Frage und seine Assistenten würde dann zum Beispiel die Argumenten für und wider geben und nachher würde er sich also in diese Debatte einklingen. Ja, also ich habe das immer, okay, das existiert jetzt nicht mehr, was ich eigentlich schade finde. Es wäre ja ein schönes System. Nun, wie gesagt, diese Form des Problemerörterns ist typisch für die Universitäten bis ins 17. Jahrhundert. Und man findet jetzt noch Resten, auch hier zum Beispiel, man kann ja promovieren und nachdem man die Dissertation geschrieben hat, ist als letzter Akt eine Disputatio. Das ist jetzt gar nicht mehr feierlich, weil dann sitzt der Promovent oder die Promovenda mit zwei oder drei Professoren am Tisch und dann wird mal über einige Themen gesprochen. Aber ich, der aus einer anderen Tradition komme, ich bin ja ein Niederländer, da ist die Promotion noch viel mehr nach dem klassischen Modell der Disputatio aufgebaut. Da reicht der Promovent nicht nur seine Dissertation ein, sondern auch eine Liste mit Propositiones, also Sätze, die sich und auf die These beziehen können, aber auch zum Beispiel politische Relevanz, zum Beispiel jeder Bürger sollte ein Minimumsalär von 500 Euro kriegen. Und die Verteidigung, diese Disputatio, ist dann öffentlich. Also die Professoren sitzen in einer großen Corona, der Promovent sitzt also, steht quasi in der Mitte, der wird sekundiert von zwei Sekundanten, die ihm auch, wenn er also sich nicht mehr durchschlagen kann, um Rat fragen können. Und diese Disputatio dauert dann eine Stunde. Und dann die Professoren werden ihm dem einen nach dem anderen also Fragen stellen. Nun, diese Form der Disputatio hat auch seinen Niederschlag in den Schriften gefunden. Also viele Werke aus der ersten 300-400 Jahre der Universität sind in der Form von Disputationes aufgezogen. Und ich muss Ihnen sagen, als ich so Philosophie studierte, dann war ich schon ziemlich schnell fasziniert von der Geschichte der Philosophie. Aber die Geschichte der Philosophie ist ja eigentlich ein Meraboire. Das ist ja eine unheimliche Fülle an Stoff. Und auf einmal traf ich auf diese klassischen Disputationen. Da dachte ich, hey, warte, hier hast du eigentlich ein ideales Instrument, um schnell den Weg in die Geschichte der Philosophie zu finden. Weil es wird eine Frage gestellt. Nehmen wir mal wieder die Frage, ob die Seele jetzt Form des Körpers ist. Und dann fängt derjenige, der diese Frage beantworten muss, an mit, okay, es gibt einige Argumente für. Zum Beispiel Aristoteles sagt das und das. Thomas von Aquin sagt das und das. Weiß nicht was, Cayetanus sagt das und das und das. Kant sagt das und das und das. Es gibt aber auch Argumente wieder. Platon sagt das und das und das. Und so kriegst du eine ganze Liste, die eigentlich zeigt, wie ganz konkret auf die, also wie man sich ganz konkret in der Geschichte der Philosophie positioniert. Und Sie sehen dann auch, dass sicherlich so Forschungsgebiet Spätmittelalter, früh neuzeitliche Philosophie in den letzten Jahren, eigentlich ist das ein seriöser Forschungsgegenstand erst seit, sagen wir mal, 80 Jahren, dass der unheimlich schnell sich hat entwickeln können, weil man also das als Sprungbrett nehmen kann. Man kann natürlich nicht immer glauben, was die Leute sagen, und die schreiben auch viel ab. Aber zumindest, wenn man Philosophiegeschichte mit starkem Nachdruck auf Rezeptionsgeschichte treiben will, ist das gefundenes Fressen. Ne? Und ich werde bei Gelegenheit, das einzige Problem ist, dass diese Quellen natürlich lateinisch sind, aber ich kann Ihnen beruhigen, das ist ein Lateinisch aus der Küche, also sehr, sehr einfach. Da muss man dann ein bisschen durch hinbeißen. Aber das Vokabular ist, also ich denke, wenn man ein Wörterbuch der scholastische, also das akademische Latein machen will, dann hat man mit 60 Seiten, denke ich, genug. Und der Syntax könnte auf 3-4 Seiten abgehandelt werden. Also so schwierig ist das nicht. Es ist wie mit dem ersten Latein. Es sieht sehr schwierig aus, aber es ist eigentlich sehr einfach. Mal schauen. Okay, also wenn Sie ein gutes Beispiel haben wollen von einer schriftlichen Form der Disputatio, dann können Sie zum Beispiel die Summa Theologiae des Thomas von Aquin nehmen. Der hat das zwar am Schreibtisch gemacht, aber hat also diese Form in seine Schrift übernommen. Nun, das ist ja ein schönes Plädoyer. Ja? Und man könnte sich fragen, weshalb macht man das jetzt nicht mehr? Ja, man sieht das so. Eigentlich im 17. Jahrhundert bei dieser Methode Fragen gestellt werden. Und das geschieht zum Beispiel in einem ganz berühmten Text, Descartes' Discours de la Méthode, der sich eigentlich aufregt über dieses Hin- und Wiedergehen. Also, weil diese Frage, nehmen wir mal wieder die Frage, ob jetzt die Seele Form des Körpers ist, also die können Sie durch 300 Jahre Philosophiegeschichte hin befolgen. Also, und wenn Sie jetzt fragen, gibt es einen Fortschritt, könnte man sagen, nee, es gibt eigentlich keinen Fortschritt, es ist immer nur eine, wie mit einem Schachspiel, die Stücken werden immer anders auf dem Schachbrett gelegt. Ich werde dann nachher noch darauf zurückkommen, weil es eigentlich gut zeigt, dass die Philosophen, die sich in dieser Form der Diskussion dieser Form der Philosophie bewegen, dass die sehr gut wussten, dass es Fragen gibt, die nicht letztendlich gelöst werden können. Aber das ist ja ganz anders bei Descartes, weil Descartes der Meinung ist, also jeder Satz ist entweder wahr oder unwahr. Also, wenn in einer Disputation, nach 300 Jahren Disputation, man keine Lösung findet, sind sowohl die Verteidiger der These wie auch die Verneider der These beide ziemlich dumm. Weil derjenige, der das affirmieren möchte, ist nicht in der Lage, also das so klar zum Ausdruck zu bringen, dass er derjenige, der das verneint, überzeugt. Und derjenige, der das verneint, ist so dumm, dass er nicht sieht, dass die Frage affirmiert werden muss. Also Descartes sieht das eigentlich, diese wissenschaftliche Diskussion, die nicht zu einer Lösung kommt, also wo die Frage quasi offen bleibt, als ein Zeichen, dass diese Methode nicht funktioniert. Ich werde später noch darauf zurückkommen, weil man muss natürlich gut wissen, was steckt eigentlich hinter dieser Methode. Aber Descartes würde also sagen, nein, das ist nicht wissenschaftlich. Der Wissenschaftler muss jetzt da in der Lage sein, definitiv zu beschließen, ob jetzt eine Behauptung wahr oder unwahr ist. Also Descartes sucht deshalb eine Methode, die unzweifelbar ist, für jedermann gültig, eine Methode, die von jedermann akzeptiert werden muss. Und was er dann so in dem Cogito Ergo Sum findet, das, was Gegenstand, also das, womit du versuchst, wissenschaftliche Thesen zu begründen, muss klar distinkt sein. Und dieses Kriterium versucht er dann nach mathematischer Methode durchzuziehen. Und natürlich würde Descartes sagen, kann man darüber diskutieren. Ne? Ich meine, am Ende seiner Meditation ist die Prima Philosophia, sagt er auch, also vielleicht wolltet ihr mal über meine These diskutieren. Aber letztendlich ist diese Diskussion nur, dass sich gegenseitig aufklären, über welche Konsequenzen notwendig aus den Ausgangspunkten gezogen werden müssen. Hier hat man eigentlich so eine Art von mathematisches Modell. Ne? Und wir kriegen hier also eine ganz neue Sicht auf Wissenschaftsbetrieb, wo eigentlich die, wie gesagt, die Mathematik das Modell war. Aber beachte, damit war natürlich die Kontroverse nicht aus dem Raum. Das zeigt ja auch die kritische Rezeption der Descartesche Methode. Sie verschwindet nur aus der eigenen Perspektive. Ja? Also Descartes zieht seine Philosophie so auf, dass er eigentlich sagt, ich brauche mit niemandem zu diskutieren. Wenn ich also gut ausgeschlafen bin und ich schreibe an meine Texte weiter, dann mache ich keine Fehler. Weil ich weiß schon, wie ich aus meinen Ausgangspunkten die Schlüsse ziehen muss. Ja? Und die klassische Disputationsmethode hat einen ganz anderen Anstieg. Der sagt, nein, es ist gerade nur in der Auseinandersetzung, dass ich wissen kann, was alles an ein Problem dran ist. Und so sieht man, dass also die Philosophen, und das muss man eigentlich sagen, ist das klassische Modell geworden von einem Kant, einem Hegel. Das heißt, die Thesen werden nicht mehr in der kritischen Diskussion miteinander entwickelt, sondern die Philosophen bauen selbst ein System, das quasi als ein erratischer Block neben das Produkt eines anderen Philosophen liegt. Und damit hat es den Anschein für einigen, dass es keine Kontroversen gibt. Ja, natürlich, wenn du alles nach deinem eigenen Modell aufziehst und du völlig von deinem eigenen Modell überzeugt bist, ja, dann gibt es natürlich keine Kontroversen. Das ist zum Beispiel die Position, die man bei R oder auch bei Descartes finden kann. Oder man sagt, ja, es gibt zwar Kontroversen, aber da sind eigentlich Organe eines großen philosophischen Körpers, wie man das bei Hegel oder bei Schelling finden kann. Es ist deshalb vielleicht noch mal gut, Sie merken, wo meine Liebe liegt. Es ist deshalb vielleicht noch mal gut, auf dieses alte Modell, also die Ideologie der Disputation zurückzukommen. Wie gesagt, man ging davon aus, dass eigentlich nur Gegenstand einer Kontroverse werden konnte, was in der Tat dubitabile war. Was also bezweifelbar war. Damit wurde ausgeschlossen, zum Beispiel notwendige Sätze. Also Sätze, die notwendig wahr waren oder Sätze, die notwendig unwahr waren. Oder auch ethische Fragen. Also das heißt, wo es geht um Lebensführung oder so. Ich muss natürlich die theoretische Reflexion darüber schon, natürlich. Ja. Wir werden das später noch in einem Text von Aristoteles sehen. Es geht also genau um das, wovon man nicht weiß, auf Anhieb, ob es wahr oder unwahr ist. Eine Disputation hat damit eigentlich viel von einer Gerichtsverhandlung, wo die Wahrheit gesucht wird mit Zeugen und Anwälten. Und ob zwar das Verfahren natürlich nach einer Disputation abgeschlossen war, weil die Disputation fand täglich statt, konnte das Verfahren immer wieder neu eröffnet werden, wenn neues Zeugenmaterial kam oder wenn der Anwalt ein bisschen klüger war. Und das geschah dann auch. Okay. Es ist vielleicht interessant, sich nochmal zu überlegen, also bei welchen Fällen, und ich gehe jetzt mal so auf einige Extremfälle, und ich mache jetzt mal eine These. Sie wissen das ja, die Philosophie seit eigentlich so der Spätantike sich hauptsächlich, nicht ausschließlich, also in der Auseinandersetzung mit theologischen Fragen entwickelt hat. Ich bin ein ganz, ganz bisschen vorsichtig, das so zu formulieren, weil es heißt gar nicht, dass die Philosophie theologisch wurde. Und als Beweis sage ich immer, schau, als die Universitäten gestiftet wurden, ab dem 13. Jahrhundert, gab es eine theologische Fakultät mit eigenen Statuten und eine philosophische Fakultät mit eigenen Statuten. Aber dennoch sind es vor allem die theologischen Fragen, und da müssen Sie denken an Trinität, Inkarnation, Schöpfung aus dem Nichts, also all diese, also auf Anhieb irrationale Standpunkte. Es sind gerade in der Auseinandersetzung mit der Glaubwürdigkeit, wo gerungen wurde um die Glaubwürdigkeit solcher Standpunkte, dass die Philosophie unheimlich vorangetrieben wurde. Ja? Und das kann man auch gut sehen, weil in der theologischen Fakultät, das ist quasi die höhere, wo man Gebrauch machte von dem, was quasi aus der Philosophie kam, im Zeitalter der Universitäten, aber auch vorher schon, sieht man, dass es in der Theologie gewisse Notwendigkeiten gibt. Und das sind die Sätze, die zum Beispiel in der Heiligen Schrift stehen oder die Sätze, die durch Konsilien, Generalkonsilien festgesetzt sind. Ja, insofern ist das das empirische Material. Und interessant ist, dass der Magister, wo es um alle andere Frage ging, nie behaupten dürfte, dass das, was er sagt, die absolute Wahrheit ist. Und was war das Argument? Wenn du das tust, dann nimmst du dich ja selbst, so wie die Schrift oder wie den Beschluss eines Generalkapitels, ein Generalkonzils. Du sagst, so ist es. Und jeder, der etwas anderes behauptet, sagt etwas Unwahres. Und deshalb wurde von dem Magister verlangt, dass er in dieser Sache nichts sagte cum assertione. Also alles, was er behaupte, dürfte er nur unter einem gewissen Vorbehalt sagen, dass es vielleicht, da kommen diese berühmte Formulierungen, okay, wenn es jemand gibt mit einer besseren Meinung, dann soll er mich belehren und so weiter. Nun, die Disputation hielt genau dieser kritische Geist bei den Wissenschaftlern wach, weil er jeden Tag in der Disputation damit konfrontiert wurde, dass die Standpunkte, die er hatte, kritisiert werden konnten. Insofern war die Disputatio eine Vorgehensweise, die eine gewisse Hygiene in dem theologischen Betrieb brachte. Und für uns als Philosophen ist das sehr interessant, weil natürlich gesetzte, sie haben ein Konzilstext, wo es zum Beispiel über Fragen der Trinität oder Inkarnation geht. Und sie haben jetzt eine gewisse philosophische Theorie. Okay, mit dieser gewissen philosophischen Theorie können sie natürlich Schlüsse aus diesen Sätzen ziehen. Ja? Und wenn sie von ihrer philosophischen Theorie voll überzeugt sind, dann sind sie der Meinung, nun, wenn diese Konzilsbeschlüsse wahr sind und von der Kirche angenommen werden und meine philosophische Theorie stimmt, müsse die Kirche auch die anderen Sätze annehmen. Ja? Nun, das wurde ein Riegel vorgeschoben. Da sagt man nein, weil die philosophische Theorie ist vielleicht unwahr. Und das kannst du ja schon merken, weil anderen hängen andere Theorien an. So sieht man, dass diese Humilität in der akademischen Disputation einen eigenen Ort gefunden hat. Also ich stockte ein ganz klein bisschen, als ich von Humilität sprach, weil die Disputation, es habe nichts von, kleine, mickrige Gestalten, die irgendwie disputieren. Die Disputatio bot gleichzeitig auch, und das ist ja auch von der Literatur aufgegriffen worden, die Möglichkeit des Magisters oder des Professors, sich zu zeigen, wie klug er war und wie scharf er argumentieren konnte, vor allem in der Widerlegung von Argumenten des anderen. Deshalb macht es unheimlich viel Spaß, sich diese Dinge anzuschauen. Und der Vorteil, sage ich immer, ist, weil es also eigentlich auf eine mündliche Prozedur gestützt war, geht das unheimlich schnell. Also wenn Sie jetzt ein modernes philosophisches Werk lesen wollen, dann müssen Sie erst mal 300 Seiten lesen, bevor Sie irgendwie merken, was da läuft. Aber bei einer Disputatio haben Sie das nach 5 Sätzen, wissen Sie das. Okay. Jetzt schaue ich mal. Okay, vielleicht bevor ich jetzt weitergehe und eigentlich mit der eigentlichen Vorlesung anfange, also Kontroverse in der Philosophie, weil das war ja nur so ein Appetizer. Zeige ich mal mein Dossier, also worauf ich mich gestützt habe, als ich hier das für Sie aufbereitet habe. Und Sie sehen da schon bei 1 die Texte genannt, Aristoteles, Descartes, Statuten Freiburg und ein Text von Thomas von Aquin. Und also erst noch mal kurz eine Meta-Bemerkung. Also, es ist hier eine Vorlesung und es ist hier ja braucht das, die Vorlesungen dazu, die sind ja quasi da, damit Sie mal wissen, was ich so meine. Ja. Aber gleichzeitig denke ich, sind wir hier ja eine Universität und Sie müssen ja auch ausgebildet werden. Und Sie müssen nicht nur wissen, was ich zu gewissen Dingen meine, aber Sie müssen auch mal zu den Meinungen von anderen hingeführt werden und auch zu klassischen Thesen, klassischen Werken. Und deshalb gehe ich jetzt so ein bisschen pädagogisch vor. Das heißt, ich sage nicht nur Aristoteles sagt, aber ich sage Ihnen auch, wo er das sagt und in welchem Werk, damit Sie so ein bisschen sich also, wie sagt man das? Das ist die sogenannte Sandwich-Methode. Also wo Sie, also Kinder, die nicht gerne Brot essen, da wird so Konfitüre drauf getan und dann sagt man, hier, möchtest du Konfitüre? Lecker, süß. Und dann isst das Kind das mit dem Brot. Und so machen wir das hier auch. Also ich versuche so Informationen, die für das Leben des Philosophen wichtig sind, also mit Konfitüre zu bestreichen. Okay, jetzt hier Aristoteles. Also Aristoteles Topik. Sie wissen, die Logik, wie die eigentlich bis zum 19. Jahrhundert in der Philosophie angewandt wurde, ist eigentlich die Logik, wie sie von Aristoteles in seinem Organon grundgelegt wurde. Und der Topik ist eine der Schriften aus diesem Organon. Organon ist Werkzeug. Und die Topika ist eine sehr interessante Schrift, auch eine frühe Schrift von Aristoteles, weil er dort versucht, erstmal gut zu greifen, wie muss man eigentlich argumentieren? Und wie sehen eigentlich Argumente aus? Wie sieht eigentlich eine wissenschaftliche Frage aus? Weil wenn wir jetzt damit konfrontiert werden, können wir zwar denken, ja, das ist doch selbstverständlich. Aber die Tradition, in der wir stehen, nämlich die Tradition der Wissenschaften, die musste erstmal errungen werden. Das, was man so bei Platon in seinen Dialogen, die sogenannte dialektische Methode, irgendwie so angewandt findet, hat Aristoteles quasi rausgeholt und hat versucht, diese Prinzipien zu formalisieren. Und die Topik ist, wenn auch eine etwas schwankende Schrift. Da werden sehr viele Dinge angesprochen, nicht immer ganz systematisch. ist in dieser Hinsicht eine sehr interessante. Und ich kann Ihnen raten, sich mal diese Schrift anzuschauen. Sie werden staunen. Sie werden echt staunen, auf wie wenig Raum Aristoteles fundamentale Einsichten bringt über Gültigkeit von Argumenten, wie man Argumenten widerlegen muss, wie man Argumenten direkt aus der Tasche testen kann. Das ist schon also beachtenswert. Also Sie merken, ich habe da eine Schwäche für Aristoteles. Okay, ich zitiere jetzt aus der Topik, und zwar aus dem ersten Buch, Kapitel 11. Und dort gibt er an, worüber man eigentlich nur diskutieren kann. Diskutieren. Ne? Okay, man soll nicht jedes Problem und jede These untersuchen, sondern nur solche, wo es zur Lösung obwaltender Zweifel der Vernunft bedarf. Also er macht deutlich, was er hier untersucht, sind also Fragen, die vor dem Gericht der Vernunft stehen können. Nicht der Züchtigung oder der gesunde Sinne. Also nicht die Probleme, die eigentlich durch Züchtigung gelöst werden können oder durch gesunde Sinne. Die etwa zweifeln, ob man die Götter ehren und die Eltern lieben soll, es geht ja so um gewisse Verhaltungsregeln, oder nicht, bedürfen der Züchtigung. Und die zweifeln, ob der Schnee weiß ist oder nicht, bedürfen der gesunden Sinne. Also das sind ja Evidenzen, da brauchst du nicht drüber zu diskutieren. Auch darf man nicht solches dialektisch behandeln, wofür der Beweis nahe oder allzu fern liegt. Das eine bietet keine, das andere größere Schwierigkeiten, als bloße Übung verträgt. Also hier wird gesagt, es gibt nur einen gewissen Subset an Thesen, die überhaupt Sinn machen, Gegenstand einer vernünftigen Erörterung zu sein. Ja? Und also Thesen, von denen du leicht feststellen kannst, es gibt Argumente für, es gibt Argumente wider, aber wir wissen nicht, wo jetzt die Antwort liegt. Das war die eine Position. Ich hatte ja gesagt, dass der Descartes eine ganz andere Schiene fährt. Und ich habe jetzt mal einen Text aus der Première Partie der Discours de la Méthode genommen. Sie finden ähnliche Gedanken auch in einer etwas früheren Schrift, nämlich seine Regulae. Und ich zitiere da aus Paragraph 12. Also der Descartes sieht sich selbst als Neuerer und nimmt hier mal Stellung zu der Philosophie vor ihm. Von der Philosophie will ich nur so viel sagen. Ich sah, dass sie von den ausgezeichneten Köpfen, und Descartes ist ein sehr guter Autor, fast wie Platon, also dass er hier von den ausgezeichneten Köpfen spricht, ja, ist bedeutsam, das wird nachher klar. Ich sah, dass sie von den ausgezeichneten Köpfen eine Reihe von Jahrhunderten gepflegt worden ist und dass es gleichwohl noch nichts hin ergibt, worüber nicht gestritten würde und was folglich nicht zweifelhaft wäre. Ich war also nicht so vermessen zu hoffen, mir würde es damit besser ergehen als den anderen. Also er stellt fest, das, womit sich die Philosophen bis jetzt beschäftigt haben, es sind doch kluge Köpfe, bringt für die Wissenschaft nichts. Weil wenn es kluge Köpfe wäre, hätte die schon längst eine Antwort gefunden. Also die Themen, mit der sich die scholastische Philosophie beschäftigt, also die damalige Universitätsphilosophie, bringt nichts. Also ich war also nicht zu vermessen zu hoffen, mir würde es damit besser ergehen als den anderen. Also er sagt von sich selbst, dass er auch sehr klug ist, aber er möchte eigentlich sagen, okay, da muss ich mich nicht mit diesen Themen beschäftigen. Und wenn ich überlegte, wie viele verschiedene Meinungen es über einen und denselben Gegenstand geben kann, die alle von Gelehrten verteidigt werden, sowohl die Argumenten für als die Argumenten wider, und das doch immer nur eine einzige wahr sein kann, so galt mir alles bloß Wahrscheinliche für nahezu falsch. Das ist jetzt eine etwas komplizierte Argumentation. Also der Descartes sucht ja einen Gegenstand, um die Philosophie neu aufzuziehen. Und wenn Sie das jetzt lesen, dass er sagt, alles Dubitabile ist also falsch, dann hört sich das natürlich unheimlich kurzsichtig an. Das kann doch so wohl nicht der Fall sein. Er meint aber etwas anders. Deshalb hatte ich gesagt, achte auf diese kluge Köpfe. Die kluge Köpfe haben sich also mit Problemen beschäftigt, die eigentlich keine Probleme sind. Die haben keinen reellen Gegenstand, weil jeder Satz ist entweder wahr oder unwahr. Und wenn du den jetzt von einem klugen Kopf behandeln wirst, dann wird er ziemlich schnell rausfinden, ob das jetzt wahr oder nicht wahr ist. Und wenn er nichts rausfindet, wenn das immer so hin und her geht, dann bist du also auf einer falschen Fährte. Deshalb, dass sie hier sagt, ich betrachte das jetzt alles mal als falsch. Hier stimmt was nicht, das kann also weg. Und deshalb versucht er also einen Typ von Philosophie aufzuziehen, die eigentlich gar nicht mehr kontrovers ist, die also das typisch, ich habe ja vorhin versucht, deutlich zu machen, dass wenn die Scholastiker für und wider, dass das nicht irgendwie Blödheit war, sondern dass eine Ideologie dahinter steckte, die wird hier also verabschiedet. Da muss ich nochmal eine Fußnote machen. Und es lohnt sich, also wenn Sie in der Geschichte der Philosophie interessiert sind, nicht nur in unsere schöne Bibliothek mal rumzuspüren, sondern auch in der Universitätsbibliothek zu gehen. Also Sie wissen ja, unsere Universität ist gestiftet worden am Ende des 15. Jahrhunderts und die Bestände sind von dann an immer angewachsen. Also wenn Sie jetzt mal etwas wissen wollen über Philosophie im 17. oder Philosophie im 18. Jahrhundert, gehen Sie einfach in den Beständen der UB. Und so habe ich mal, auf die Schnelle natürlich, aber wir sind ja noch immer bei der Einleitung zur Einleitung, habe ich mal auf der Schnelle versucht herauszufinden, wie war das jetzt mit Disputationen? Also wie lange war das eigentlich so ein Gegenstand in der Philosophie? Und dann habe ich jetzt, aber nochmals, ich denke, Sie können viel mehr und Lustigeres finden. Das, was ich so auf Anhieb habe finden können, stammt aus 1754. Das ist hier eine Disputatio Philosophica über die Kategorien und die Interpretationen von Aristoteles. Also eine Disputatio, die sich auf dem Gebiet der Logik befand. Und Sie sehen da auch, da werden so mehrere Namen genannt. Das sind also die in dieser Disputatio da auch dann auftreten. Das ist eigentlich eine Disputatio, die nicht an einer Universität, sondern an einem sogenannten Gymnasium gemacht wurde. Aber Sie wissen ja, dass also da sind wir richtig in einer schulischen Situation. Aber Sie wissen, dass zum Beispiel Hegel auch, also einige seiner Schriften für das Gymnasialunterricht gemacht hatte. Also nochmal eine kleine Bemerkung dazu. Wenn Sie mal so die Phänomenologie des Geistes oder die Logik von Hegel in Kurzform haben wollen, also wenn Sie mal sagen, ich möchte jetzt an einem Abend mal dieses Werk lesen, dann müssen Sie mal diese Formen für das Gymnasialunterricht lesen. Die sind so in der Surkamp-Ausgabe, Werken in 20 Bände, ist das, glaube ich, Band 4. Also das ist ziemlich am Anfang. Also auch bevor Sie sich mit diesen großen Werken beschäftigen, ist das immer gut zu sehen. Auch er hat so verschiedene Fassungen, da können Sie gut sehen, was er da versucht zu erreichen, worauf er peilt. Okay. Übrigens, ich erlaube mir so einige Bemerkungen. Diese Schriften sind unheimlich interessant, weil die philosophische Position da in der Form von Thesen immer aufgebracht werden. Also wenn Sie zu einem bestimmten Gegenstand also wissen wollen, was zu dieser Zeit lief, und Sie holen 10 solche Bücher aus der Bibliothek, da sind Sie ziemlich schnell informiert. Das ist natürlich ein bisschen anders, als was man normal in den Handbüchern findet, weil ich habe ja versucht deutlich zu machen, Diese Schulphilosophie gehörte ja nicht zum guten Ton der Philosophie. Das ist ein bisschen so das Nachecho von Descartes. Aber dennoch höchst interessant. Das ist die Signatur der Statuten der Philosophischen Fakultät. Ich habe jetzt nicht die allerfrüheste, die konnte ich nicht leicht finden. Das sind die Statuten aus 1504 und 1505. Und das ist die Signatur, also B381 vom Universitätsarchiv. Also wenn Sie die nervös machen wollen, dann gehen Sie nachher alle zu diesem Archiv und bestellen diesen Band. Und da sehen Sie eine Stelle, De Disputatione Nocturna, das ist, was da rot in der Mitte geschrieben steht. Also das ist lateinisch abbreviiert, aber Sie können das sehen, so D, was da ganz links in der Mitte steht, und dann kriegt man Disputatione Nocturna. Das ist also die abendliche Disputation. Und was da jetzt so weiter steht, ich will Sie nicht quälen, dieser Text ist auch ediert in The Medieval Statutes of the Faculty of Arts. Die Faculty of Arts ist die Philosophische Fakultät. Auf die University of Freiburg im Breisgau. Und da sehen Sie das selber, aber dann so in moderne Schriften. Die Disputatione Nocturna, also die abendliche Disputatio. Und es ist mal interessant zu sehen, was da steht. Also das fängt klassisch an. Statuit artium facultas atque ordinavit. Also die Artesfakultät statuiert oder verordnet. Und quilibet conventorum, also dass alle der Konventen, und die Konventen sind die sogenannten Bursen, wie Sie das jetzt noch sehen können, wenn Sie da bei Schwarzwald, wie heißt das? Setti. Ja, da waren zum Beispiel diese Bursen. Und die Bursen, das war ja das Geschäft des Magisters. Der kaufte sich ein Haus und lud die Studenten bei ihm ein zum Wohnen und zum Unterricht. Und damit verdiente er. Er hat dann so einen Stab, der das dann Essen kochte und die Bette zubereitete und so. So hatte man also verschiedene Bursen. In qualibet via, das heißt nach dem Unterrichtsmethode des Magisters, also die Artesfakultät statuiert das in jedes der Konventen, also nach den Vorgaben von jenem der Magister, der dort lehrt, per diem habeat unam disputationem, dass jeden Tag eine Disputatio stattfindet in diese Burse, pro omnibus suppositis, also für alle, die in diese Burse sind, baccalaureis et scholaribus, sowohl die also Studenten, die schon im Aufbaustudium sind, als die Scholare, die also im Unterbaustudium sind, per integram oram durantem. Also jeden Abend fand eine Disputatio über eine Stunde statt. Und wenn Sie dann weiterlesen, aber das werde ich jetzt nicht tun, wenn Sie nicht dabei waren, muss man zahlen, Strafe zahlen. Ne? Und lustig ist, wenn Sie sich jetzt die Schulbücher anschauen, die hier noch in der Bibliothek sind, die Studis musste ja aufweisen können, an welchen Disputationen sie teilgenommen hatte. Und hier sehen Sie, das ist so ein Schulbuch, wo der Student geschrieben hat, das sehen Sie ganz links, Complevi Disputationes, und dann kommt diese Klammer, Magistrorum. Also das sind diese großen Disputationes, die von den Magister gehalten wurden. Darunter steht Baccalaurei, das sind also von den, sagen wir mal, Assistenten. Und dann Bursales, also die Disputationes Bursales sind die Disputationen, die in den Bursen stattfanden, die wir gerade also in den Statuten gesehen haben. Also eigentlich sind Sie jetzt auch bei einer Disputatio sozusagen, aber eine ziemlich lahme, weil ich nur die ganze Zeit rede. Aber das können Sie ja ändern. Ne? Und hier haben Sie noch so ein Beispiel. Ja, ich mag das. Okay, dann, ich schaue mal auf die Uhr, weil ich kann das nicht ganz gut sehen. Wie spät ist es? Okay, da habe ich noch eine halbe Stunde. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel von einer Disputatio, wie man sich das vorstellen kann. Und ich nehme jetzt mal eine schriftliche Disputatio. Und zwar eine Disputatio aus der Summa Theologiae von Thomas. Ich muss es immer sagen, da steht Summa Theologica, das ist die alte Titel, aber ich habe das zu Hause fotografiert und ich habe nur diese ganz alte Ausgabe. Und ich, wenn in Hausarbeiten Summa Theologica steht, dann streiche ich das immer durch, weil das ist etwas aus dem 19. Jahrhundert. Eigentlich sagt man Summa Theologiae. Aber ich muss das jetzt sagen, weil sie alle sagen, ja du hast das selbst an der Wand geworfen. Und diese Summa, die ist aufgebaut aus mehr als 1300 kleine Disputationes. Ja? Die Articuli genannt werden. Man hat dann eine große Quaestio, die in Articuli, also Teilchen, auseinanderfällt. Und die rahmen die so eine. Sie sehen ganz oben Utrum. Ich werde nachher näher darauf eingehen. Und dann sehen Sie das zweite Kästchen, Videtur. Also es scheint zu sein, dass, da kommt dann erstes Argument und dann bei, müssen Sie wieder an der linken Seite schauen, Arabisch 2, 3, das sind zwei weitere Argumente. Und dann das dritte Kästchen, da steht Set Contra. Da kommen andere Argumente und dann kommt das Kästchen da wieder drunter, Respondeo dicendum quod. Also ich antworte, indem ich behaupte das. Und ganz am Ende kriegt man ad primum, das ist also die Stellungnahme gegenüber die Position, die er verworfen hat. Ich gehe mal etwas näher auf diese Frage ein. Es ist ja eine Frage, die ja oft zu Ridikulitäten geführt hat. Weil es geht gerade um die Frage, ob mehrere Engel also an einer Stelle sein können. Und werde ich später auch ausführen, ich betrachte das jetzt nicht als eine philosophische Kontroverse, sondern als eine physische Kontroverse. Aber Sie werden sehr gut sehen, dass die Entscheidung, die Thomas trifft, ganz gewisse philosophische Voraussetzungen hat. Und darüber gehen die großen Kontroversen, die ich jetzt in der Vorlesung weiter aufziehen möchte. Aber ich suchte, das sage ich ganz ehrlich, eine Disputatio, die auf eine Seite ging, damit ich Ihnen das so zeigen konnte. Und eine, mit dem Sie gedanklich ein ganz klein bisschen etwas anfangen können. Ne? Deshalb habe ich mich für diese entschieden. Aber es ist dennoch mal ein guter Einstieg, damit Sie sehen können, wie also Argumente gegenüber einander platziert werden können. Weil wenn Sie gewohnt sind, die modernen Werke zu lesen, dann ist Ihr Geist nicht also auf Kontroversen eingestellt, sondern nur auf ein Essay. Und wir müssen für die Vorlesung uns immer auf Argumente konzentrieren, die gegeneinander ausgespielt werden. Das ist eine ganz andere Art des Schauens auf die Geschichte der Philosophie. Ja, also Sie müssen direkt sehen können, was eine Behauptung in der Tasche hatte. Okay, die Frage ist Utrum, ob, das ist dieses Lemma, Dilemma, also Utrum pluris angeli, ob mehrere Engel possent simul esse, ob die gleichzeitig sein können in eodem loco, an derselben Stelle. Also a tertium sic proceditur, das ist also das dritte Artikel. Und jetzt wird es als erstes Argument gegeben, es scheint so zu sein, dass mehrere Engel gleichzeitig an derselben Stelle sein können. Und jetzt kommt das Argument. Jetzt sehen wir also, ich habe zwar gesagt, es ist eine physische Diskussion, aber welche philosophische Voraussetzungen da eine Rolle spielen. Da wird gesagt, mehrere Körper können nicht gleichzeitig an derselben Stelle sein, weil sie füllen den Raum. Also Körper sind ja ausgedehnt und deshalb füllt ein Körper den Raum. Also plures angeli possent simul esse in iodem, ne warte, plura enim corpora non possunt esse simul in iodem loco quia replant locum. Die Körper, die füllen den Raum. Aber die Engel füllen nicht den Raum, weil nur Körper Raum füllen. Also hier wird gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Seele und Körper. Und nur Körper füllen den Raum. Also deshalb muss man konsequent sagen, dass das Problem, das Körper aufwerfen, wo es um Räumlichkeiten geht, dass Engel das nicht aufwerfen. Und deshalb können ruhig mehrere Engel an derselben Stelle sein. Weil es quasi nur spielt bei Körper, dass das nicht so sein kann. Ja? Also Basisvoraussetzung ist hier, gibt es diese Trennung zwischen Körper und Geist und wie muss man das verorten? Und Sie sehen auch, das wird begründet mit Aristoteles. Also diese Bestimmung des Körpers gegenüber dem Geist, als dass der Körper Raum füllt, ist eine These aus dem aristotelischen Weltbild. Okay, dann werden noch zwei weitere Argumente angeführt. Das ist jetzt für uns nicht so interessant. Und dann sind wir unten. Aber dagegen, sed contra, zwei Seelen, duae animae, non sunt in eodem corpore. Er sagt, aber du siehst doch, die Seele ist immer in einem Körper. Die Seele von Person A ist im Körper von Person A und die Seele von Person B ist im Körper von Person B. Du siehst also eine Verbindung zwischen Seelen und Körper. Also zwei Seelen sind nicht in demselben Körper, ergo pari ratione, also aufgrund derselben Argumentes auch nicht zwei Engel auf derselben Stelle, in derselben Stelle. Das leuchtet auch ein. Sie sehen, es kommt darauf an, welche Ausgangspunkte man annimmt. Okay. Und nochmals, mir geht es später in der Vorlesung genau um diese Ausgangspunkte. Weil Sie können sich zwar mit diesen Debatten beschäftigen, aber Sie verstehen gar nicht, was läuft, wenn Sie nicht wissen, also aus welcher Voraussetzung quasi diese Thesen geschlossen werden. Und jetzt schauen wir mal, was der große Heilige dazu gesagt hat. Der Thomas war ja heilig gesprochen. Deshalb erlaube ich mir auch, den hier an allererster Stelle vorzustellen. Also ich antworte, indem ich sage, dass zwei Engel nicht gleichzeitig an derselben Stelle sein können. Okay, hier sehen Sie deutlich, es wird eine These behauptet. Also er nimmt Stellung. Er sagt also, quod non, also die Utrum-Frage wird negativ beantwortet. Et ratio huius est, und die Begründung ist, weil es unmöglich ist, dass zwei, quod duae causae completae, dass es zwei vollständigen Ursachen gibt, die direkt eines und dasselbe Ding verursachen. Also umgekehrt formuliert, es ist unmöglich, dass ein Ding zwei komplette Ursachen hat. Hier haben Sie wieder eine ziemlich harte philosophische Voraussetzung. Hier wird gesagt, ein Ding kann nie zwei Ursachen haben, also komplette Ursachen. Also etwas kann nicht von zwei Ursachen verursacht sein. Also jedes Ding hat nur eine vollständige Ursache. Vollständig sagt er, es kann natürlich sein, dass der Arm durch Ursache X und das Bein durch Ursache Y vorgebracht wird. Aber wenn du jetzt mal schaust auf die Causa Integra, also eine Ursache, die etwas komplett hervorbringt, wenn etwas durch eine Ursache komplett hervorgebracht ist, kann es nicht durch eine andere auch nochmal komplett hervorgebracht werden. Ja? Das ist eine harte These. Oder sehen Sie das nicht? Also ich hatte vorhin gesagt, wir lesen hier den Text von einem Heiligen. Der Thomas behauptete selbst, dass alles, was er schrieb, durch den Heiligen Geist gesteuert wurde. Sehen Sie das Problem? Wenn etwas nicht zwei Ursachen haben kann, dann kriegst du in bestimmten Fällen ein Problem. Wenn Thomas von sich selbst behauptet, dass alles, was er geschrieben hat, vom Heiligen Geist geschrieben worden ist, dann kann er nicht gleichzeitig sagen, das habe ich geschrieben. Oder wir können es auch noch mal allgemeiner formulieren. Thomas ist ein christlicher Philosoph. Und der erkennt die freie Entscheidungsgewalt von Menschen zu. Aber gleichzeitig erkennt er auch an, dass Gott alles verursacht. Hola. Ja, wenn du diese Voraussetzung hast, das wird dir so gesagt, Patz, das ist eine, auf diese These begründet er sein Argument, das wir nachher sehen werden, aber das wird so mal in den Raum gestellt. Das ist eine ziemlich starke These. Und hier haben wir wieder ein Beispiel, von was ich später in der Vorlesung aufgreifen werde. Also diese Basisvoraussetzungen, die also in philosophische Kontroverse eine Rolle spielen. Weil wie beweist man jetzt das Gegenteil von einer solchen These? Okay, gut, er hängt diese These an. Und er würde dann sagen, nun, aufgrund dieser These komme ich zum Schluss, dass es keine zwei Engel an derselben Stelle geben kann. Und jetzt muss ich kurz etwas, ich mache es nur ganz kurz, über die Engellehre von Thomas sagen. Ich sage zwei Dinge. Erst, wo das herkommt. Also die Engellehre ist an eine, ein, wie muss man sagen, Oxymoron, Amalgam. Weil da werden zwei Traditionen miteinander verbunden. Das ist einerseits ein physisches Lehrstück von den Beweger der Himmelskörper, also nach der aristotelischen Kosmologie, werden die Himmelssphäre also angesteuert durch sogenannte separaten Substanzen. Vergessen Sie das weiter, aber das sind Elemente, die man braucht, um den Kosmos in irgendeiner Weise zu verstehen. Ja, das ist also etwas Physisches. Und das wird verbunden mit einem Lehrstück, was wirklich damit nichts zu tun hat am Anfang, nämlich die Botschafterlehre aus der Heiligen Schrift. Und weil man dort also gemerkt hat, dass diese Botschafter Dämonencharakter hatten, also zwar körperlich waren, aber eigentlich keine Körper, also es waren so Mischgestalten, deshalb hat man irgendwie eine Theorie versucht. Und genau wie man sagt mit den Himmelskörpern, du siehst diese separaten Substanzen nur in ihrer Wirkung, nämlich das, was sie gestalten. Deshalb dachte man, hey, das ist das Modell, das Auge auf den, wenn du versuchst jetzt die Engel in irgendeiner Weise einen Ort zu geben in dein metaphysisches Weltbild, die Engel aus der Bibel, ja, dann wäre das ein Modell. Okay, das ist bei Thomas auch so. Also ich sage Ihnen das nur, wenn Sie anfangen mit der Engellehre, dass das ziemlich abenteuerlich ist, ja. Also manchmal sogar im schlechten Sinne. Und, aber Thomas geht davon aus, dass Engel sich in einem Raum zeigen durch ihre Wirkung. Das heißt, ich sehe zwar die Wirkung, gesetzt, sie wäre jetzt ein Engel, dann würde ich, also es wäre genau das, was man hier so sehen kann. Also, aber die Ursache wäre eine nicht körperliche. Ja. Und nun, auf dieser Grundlage, also ausgehend von der Tatsache, dass das, was ich jetzt so sehen kann, nicht zwei Ursachen haben kann, können also zwei Engel nicht gleichzeitig an demselben Ort wirken. Ja? Okay. Das ist also die Antwort, die Thomas anhängt. Aber das Interessante ist, jetzt mal das Ad Primum anzuschauen. Weil wie widerlegt er jetzt das Argument, das vorhin gegeben wurde? Ja, es gibt doch einen Unterschied zwischen also Körper und Geist und nur Körper füllen den Raum und Geister nicht. Da sagt er, also zu diesem Argument muss man wie folgt argumentieren, um das zu widerlegen, dass mehrere Engel, warte, ich muss erstmal das Latein lesen. Quod pluris angelos esse in uno loco, non impediter. Okay, jetzt habe ich es. Dass also mehrere Engel an einer Stelle, dass mehrere Engel nicht an einer Stelle sein können, wird nicht dadurch hervorgerufen, dass sie den Raum füllen, sondern wegen einer anderen Ursache, die ich ja oben angegeben habe. Also das Interessante an dieses Argument, deshalb habe ich das auch gegeben, eins, weil es kurz ist, aber zweitens auch, weil Sie sehen, er kommt zu derselben These, aber hat eine andere Begründung. Und das ist etwas für die Philosophiegeschichte von unheimlich großer Bedeutung, weil sie oft dieselben Argumente sehe, aber ein Argument ist nur ein Argument. Also eine Behauptung ist nur eine Behauptung. Wenn Sie nicht wissen, aus welchen Prämissen diese Behauptung abgeleitet wird, dann kaufen Sie für diese Behauptung nichts. Weil wenn jetzt gesagt wird, zwei Engel können nicht an derselben Stelle sein, dann wissen Sie jetzt nicht, ob der davon ausgeht, dass Engel vielleicht körperlich sind. Weil dann würde er diesen Schluss erhalten. Oder dass er sagt, nein, Engel sind nicht körperlich, sondern ihre Wirkung zeigt sich in einem Körper. Das ist natürlich eine ganz andere These. Ja, aber die kommen beide zu demselben Schluss. Und in den philosophischen Kontroversen geht es jetzt eigentlich nicht so sehr um das, was der Fall ist, weil, das werde ich nachher ausführen, das, was der Fall ist, da hat der Philosoph eigentlich gar nichts zu sagen. Das sind die Wissenschaften, die das bestimmen. Ja? Aber was die Begründung ist und wie diese Begründung aufgebaut wird, ob das eine sinnvolle Begründung wäre, darüber gehen die philosophischen Kontroversen. Und da meine ich jetzt nicht also die wissenschaftliche Begründung für die Tatsache, aber auf der Metaebene, also die Voraussetzungen, die also in eine wissenschaftliche Begründung mitgenommen werden müssen, die selbst aber nicht wissenschaftlich begründbar sind. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal wieder, dass ein und dasselbe nicht von zwei Ursachen hervorgebracht werden kann. Das ist eigentlich, ich meine, ich hoffe, Sie kommen noch mit. Also, jetzt stellen Sie sich mal auf dem Standpunkt eines Naturwissenschaftlers. Also wenn er über Ursachen spricht, dann kategorisiert er auf eine bestimmte Art und Weise die Wirklichkeit. Also er, wenn er zum Beispiel feststellt, B wird von A verursacht, also A ist die Ursache von B, dann versucht er also eine Regelmäßigkeit in B mit einer anderen, höher geordneten Regelmäßigkeit in Verbindung zu bringen. Und welche das ist, bestimmt er ja selbst als Physiker. Er kann von Masse sprechen, er kann von Geschwindigkeit, er kann von Zeit. Es gibt all diese physischen Kategorien, die liegen nicht irgendwo in dem Feld rum, dass du da so hier mal die Zeit nehmen kannst und da Masse und da Energie. Das sind Rekonstruktionen, die Zusammenhänge versuchen aufzudecken. Aha. Wenn ich jetzt also behaupte, dass ein und denselben Gegenstand nicht zwei Ursachen haben kann, mache ich keine Behauptung über die physische Konstitution der Wirklichkeit, sondern über wie ich gerne über Ursachen sprechen will. Also das Fazit eigentlich bei dieser thomistischen Position ist, wenn ich jetzt über ein Ding sprechen will, als Wissenschaftler, dann greife ich das Ding am besten, wenn ich es an seine Ursache kopple. Also die Bedeutung, die das Ding in der Wissenschaft hat, hat es ja nur von seiner Ursache her. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel für einen Mathematiker. Der könnte, wenn er jetzt eine Sphäre zeigen will, könnte eine Kugel aus der Tasche nehmen. Und diese Kugel hat natürlich eine ganze Menge Eigenschaften. Die hat ein gewisses Gewicht, die hat Farbe und so weiter. Aber er sagt, nein, mir geht es nur um die Sphärizität. Ja? Und so ist es auch, wenn jetzt ein Wissenschaftler über einen gewissen Gegenstand in seiner Wissenschaft spricht, dann hat die quasi nur Bedeutung, insofern die aus der Ursache, mit der Ursache in Zusammenhang gebracht wird. Okay, wenn ich jetzt unter diese Bedingung zulasse, dass ein und derselbe Gegenstand zwei verschiedene Ursachen haben kann, Da kriege ich eine Ambiguität immer, Wissenschaftssystem. Weil ich dann nicht weiß, ist das Ding jetzt A, das heißt bezogen auf Ursache groß A, oder ist das Ding jetzt B, bezogen auf Ursache groß B. Also insofern ist das eine Hypothese, die nichts über die empirische Welt aussagt, weil faktisch gesehen ist es wohl sicher so, dass alle Dinge mehrere Ursachen haben. Wenn du zum Beispiel Lokalität als eine Ursache mitnimmst, durch die Zeit bestimmt sein und so weiter. Aber es ist eine Regel, die dir erlaubt, in der Wissenschaft ohne Ambiguitäten einen Gegenstand zu verorten. Ja, das wäre, nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel. Sie müssen eine Abschlussprüfung in der Philosophie machen. Und Sie werden von mir geprüft und von einem meiner Kollegen. Und Sie haben eine 1 und eine 5. Was sind Sie jetzt wert? Ein Problem. Ja? Also das funktioniert nicht. Deshalb sagt man auch, also Sie haben nur eine Prüfung. Ja? Sie hätte ruhig zwei Prüfungen haben können, dass wir können, wenn wir wollen, das System einführen. Aber dann gibt es natürlich eine ganze Menge Probleme. Letztendlich würden Sie immer die beste Note haben wollen. Ja, ist sehr rational. Und deshalb kommen wir dann letztendlich zu dem Schluss, nein, das tun wir jetzt nicht mehr. Sie kriegen nur eine Abschlussprüfung. Und wenn Thomas also behauptet, dass jedes Ding nur eine Ursache hat, ist das also ein Satz über... wie man ein Satz, der reguliert, wie über physische Prozesse gesprochen werden muss. Ja? Ich hatte ja vorhin schon angegeben, dass manche Sätze unvorhergesehene Konsequenzen haben. Die sind dann manchmal so wie trojanische Pferde. Man denkt, das ist wie Gesetz, sie wollen Ferienreise machen und merken, die Familie will eine ganze Menge Zeug mitnehmen und sie fangen mal an, ihr Auto da so einzupacken und sie drücken da eine ganze Menge Sachen rein. Und einer der Familiengenossen hat eine Tür des Autos geöffnet, also sie packen all dieses Zeug rein, aber sie drücken das an derselben Stelle, an einer anderen Stelle wieder raus, ohne dass sie das wissen. Und so wäre das hier auch mit dieser Regel. Können Sie zwar das eine Problem lösen, nämlich keine Ambiguitäten in der Wissenschaft, aber für so einen Philosoph wie Thomas, der ein ganz bestimmtes Weltbild hat, kriegt er ein kleines Problem. Und Sie sehen, wenn Sie die Schriften von Thomas anschauen, dass er das dann versucht irgendwie zu glätten wieder, wo es wieder an anderer Stelle anfängt, Wasser zu nehmen. Okay, und ich versuche jetzt also in der Vorlesung genau die Thesen, also durch Studierende Kontroverse genau die Thesen rauszukriegen, die in diese, sagen wir mal, Abwägung, will man jetzt das eine oder das andere, so wo Thomas sagen kann, entweder ich will die göttliche Wirksamkeit in der Schöpfung deutlich kriegen oder sagt, nein, ich will in der Wissenschaft keine Ambiguität haben. Also man muss irgendwie eine Alternative suchen. Und das ist meine These, dass die philosophische Kontroverse letztendlich über solche Entscheidungen gehen. Okay, das war ja meine Einleitung. Der Einleitung, weil jetzt fange ich eigentlich erst mit der Einleitung an. Ich schaue immer auf diese Uhr, aber weil dieser Beamer mir so in den Augen scheint, kann ich das nicht ganz... Es ist 5:05. Ja. Ach, dann mache ich nochmal den Auftakt. Ich hätte besser noch ein bisschen länger geschwätzt, dann wäre der Übergang also für die nächste Sitzung ein bisschen besser gewesen. Aber gut, jetzt nehmen wir noch eine kleine Scheibe von dem, was da... Ne? Also Kontroverse in der Philosophie. Mit diesem Thema möchte ich also bei der Vorlesung vom letzten Mal anschließen, was Philosophie eigentlich ist. Das war ja der Gegenstand der letzten Vorlesung, dass sich gezeigt hat, dass die Philosophie eine ganz bestimmte Natur hat. Sie spricht also über das Sprechen über die Dinge. Sie ist sozusagen eine Metawissenschaft. Sie bestimmt, wie sinnvoll über die Wirklichkeit gesprochen werden kann. Und wir haben jetzt so mit diesem einen Satz von Thomas ein Beispiel gesehen. Und natürlich, es werden viele andere Formen der Reflexion, auch Philosophie genannt, die Philosophie einer Firma zum Beispiel, oder Lebensphilosophie, oder früher wurde Physik auch Philosophie genannt. Aber mir geht es hier um eine ganz bestimmte Nische in unserem Denken, die durch keine andere Wissenschaft besetzt wird, aber durch die Philosophie. Ob zwar es oft vorkommt, das haben wir in der letzten Vorlesungsreihe gesehen, dass es diese Überlappungen gibt. Und ich muss hier darauf beharren, weil anders die philosophische Kontroversen, wie ich die hier gerne ausarbeiten möchte, nicht klar herauskommen. Ich meine nämlich nicht ordinäre Auseinandersetzungen, dann brauchte ich die Vorlesung nicht vorzubereiten, dann fing ich einfach an, mich zu beschweren über das, was ich in den letzten Tagen gelesen habe. Also keine ordinäre Debatten, die in allen Bereichen vorkommen, sondern fundamentelle Kontroverse, die grundsätzlich nie gelöst werden können. Und nun fragen Sie sich, woher weißt du grundsätzlich nie? Das ist ja eine starke These. Nun, genau deshalb muss ich wieder ein bisschen auf die Natur der Philosophie eingehen. Aber Sie müssen aufpassen, bestimmte Kontroverse, und da gehören auch philosophische dazu, die können gelöst werden, aber das sind dann keine philosophischen Kontroversen, wie ich die jetzt hier rausstellen möchte. Und umgekehrt, also einige Kontroversen können wissenschaftlich nicht gelöst werden, aber dann geht es eigentlich nicht um wissenschaftliche, sondern um philosophische Kontroversen. Also ich verwende den Begriff philosophische Kontroverse jetzt systematisch, nicht historisch. Also ich stelle fest, es gibt gewisse Debatten, die eine gewisse Natur haben, die nenne ich jetzt philosophische Kontroversen. Und weshalb ich das philosophische nennen kann, das ist abhängig davon, wie ich in der letzten Vorlesung Philosophie definiert habe. Ich greife die wichtigsten Punkte nochmal raus und bringe die dann auch zu unserem Gegenstand. Also was ist die Natur der Philosophie? Also wo sitzt dieses Besondere? Erstmal feststellen, Philosophie hat keinen empirischen Gegenstand, zumindest nicht direkt. Für die empirischen Gegenstände hat man die Wissenschaften. Und ich kann nicht oft genug das hervorheben. Also wenn der Philosoph über den Menschen spricht, dann spricht er nicht über den Menschen, wie der Biologe das tut. Das heißt, er ist auch kein Gesprächspartner für den Biologen. Und aus dieser Beobachtung muss man aber seine Konsequenzen ziehen. Also die empirischen Wissenschaften sind die Wissenschaften, wo Wahrheit oder Unwahrheit einer Aussage empirisch festgestellt werden kann. Also ganz einfach ist es natürlich nicht, weil auch in der Wissenschaft es eigentlich immer über Theorien geht, aber wo letztendlich eine empirische Beobachtung die Entscheidung trifft. Ja, bei Philosophie ist das nicht der Fall. Okay, B. Philosophie ist auch keine formale Wissenschaft im Sinne der Logik, zumindest auch nicht direkt, weil bei der formalen Wissenschaft kannst du auch wieder Wahrheit und Unwahrheit feststellen, nämlich durch eine Ableitung. Also ein Satz ist unwahr, wenn sie nicht aus den Prämissen abgeleitet werden kann. Zumindest wenn man so eine zweiwertige Logik hatte. Hier könnte man auch sagen, unwahr ist, was widersprüchlich ist. Wahr heißt, was ableitbar ist. Wahrheit wird hier also analytisch festgestellt. Nun, das ist ganz unabhängig von den empirischen Gehalten. Und so könnte man, also ich versuche jetzt, diese zwei Bereiche darzustellen, damit man weiß, das sind Bereiche, wo die Philosophie eigentlich nichts zu suchen hat, wo die anderen Wissenschaften schon ihren Beitrag geleistet haben. Also wo es geht um die formale Wissenschaften, wo es ja quasi um immanente Wahrheit geht. Ja, also die Philosophie, wenn die da etwas leistet, leistet die eigentlich das genau, was die Mathematik leistet. Das heißt, sie stellt fest, dass aus gewissen Prämissen notwendige Schlüsse gezogen werden muss. Und das hat natürlich das spielt eine Rolle in der Philosophie, aber das ist dann eigentlich so die mathematische Logik. Und bei den empirischen Wahrheiten, und jetzt komme ich langsam in unserem Bereich, ich hatte ja vorhin von Immanente, es ist keine scharfe Begrifflichkeit, aber um das jetzt so auf den Punkt zu bringen, wo man bei den formalen Wissenschaften von immanenter Wahrheit sprechen kann, die völlig abhängig ist von den Prämissen, die man angenommen hat, ist es bei empirischen Sätzen so, dass diese Sätze natürlich an und für sich nicht wahr oder unwahr sind. Die wären wahr oder unwahr durch den Bezug auf ein Sachverhalt extern. Nehmen wir den Satz, es regnet, diese Proposition, diesen Satz ist manchmal wahr, manchmal unwahr, abhängig von Zeit und Ort. Und das gilt eigentlich für alle empirischen Beobachtungen. Es gibt keine notwendig wahre empirische Proposition. Wenn man so etwas hat, hat man eigentlich eine logische. Okay, ich habe hier noch was. Es gibt also keine notwendig wahre oder notwendig unwahre empirische Proposition, aber es gibt dennoch notwendig wahre oder unwahre Propositionen. Das heißt, jeder empirische Satz hat zumindest der Form nach, jeder empirische Satz hat der Form nach, wie muss ich das jetzt formulieren, bietet sich an, also notwendig an, um als wahr oder unwahr bezeichnet zu werden. Es ist ja eine Behauptung. Also so ein empirischer Satz versucht, die Wirklichkeit abzubilden. Wo befindet sich jetzt nun die Philosophie? Ich hänge das noch an, es ist fast Zeit, aber dann... Also welche Typen von Wahrheit spielen hier eine Rolle? Und hier zeigen uns schon etwas die Kontroversen in der Philosophie. Sie werden nämlich weder empirisch noch formal geschlichtet. Wenn ich jetzt ein Beispiel habe, Sie gehen zu Rombach und holen da ein Buch aus dem Regal mit dem Titel Die Aufgabe des Menschen im 21. Jahrhundert. Und Sie würden dann darauf reagieren, nachdem Sie da ein bisschen drin geblättert haben, an wen richtet sich das Buch eigentlich? Wessen Menschenaufgabe wird hier beschrieben? Wenn Sie schon diese Frage anfangen zu stellen, sind Sie, also gesetzt der Autor hat sein Buch als ein philosophisches Buch gedacht, sind Sie schon auf der falschen Fährte. Machen Sie ein sogenannter Category Mistake, weil wenn Sie sich in der Tat fragen, welchen Menschen spricht er hier an, hat er mich zum Beispiel angesprochen oder meine Kollegin, worauf stützt er sich, also welche Leute hat er befragt, hat er mich auch befragt, weshalb hat er mich nicht befragt, ich bin doch auch eine Person aus dem 21. Jahrhundert. Ich kann das auch nochmal anders formulieren, sobald Sie dieses Buch beurteilen mit, wo hat er seine Informationen her, welche Leute hat er befragt, beim philosophischen Werk, ist das eine sehr merkwürdige Frage. Beim soziologischen Werk natürlich nicht. Also da hieße die Aufgabe des Menschen im 21. Jahrhundert, was die Menschen sich selbst vornehmen, im neuen Zeitalter zu machen. Das wäre zum Beispiel eine soziologische Studie, wie man auch sagen kann, Gott in Deutschland hieße, was sagen die Leute in Deutschland über Gott? Ja, oder vielleicht, was meinen die, dass in Zukunft über Gott gesagt wird? Das wäre eine empirische Studie. Aber wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen, die Aufgabe des Menschen im 21. Jahrhundert, könnte ja auch sein, nein, hier wird eine gewisse Norm abgegeben, an dem also Zielsetzungen des Menschen im empirischen Bereich gemessen werden müssen. Sie haben das Buch gelesen und Sie denken, nee, also ich werde zum Beispiel den Bahnhof nicht abreißen. Die Frage ist, worauf stützen Sie sich? Das ist also weder formal logisch, weil anders würden alle Leute direkt zum selben Schluss kommen. Es ist weder empirisch, es steht aber zur Diskussion. Und hier wird quasi ein Maßstab angereicht, mit dem von oben das Komplex Proposition und Sachverhalt beurteilt wird. Zum Schluss nochmal, damit Sie das beziehen können auf das, was wir vorhin gesagt haben, wie Thomas von Aquin mit dem Satz kommt, kein einziges Ding hat zwei Ursachen. Das wird quasi so mal von dem Regal genommen, als ein Satz, so musst du jetzt bei dieser Problemlage vorgehen. So auch mit diesem Buch, die Aufgabe des Menschen im 21. Jahrhundert, wenn Sie das gelesen haben, dann wissen Sie, wie Sie sich zu benehmen haben. Obwohl das weder empirisch noch formal also begründet wird. Es wird philosophisch begründet. Und wie das jetzt aussieht und welche Nebelzonen es da gibt und worüber dann eigentlich die philosophischen Kontroversen gehen, das werden wir in der nächsten Sitzung sehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.